Hallo und willkommen bei Im Auftrag der Zukunft. Toll, dass ihr wieder dabei seid. Das ist jetzt schon die 6. Folge und auch heute habe ich ein spannendes Thema, in das wir uns gemeinsam eingraben. Die Digitalisierung in Deutschland, die ist eine echte Mammutaufgabe und sie betrifft alle Bereiche unseres Lebens und unserer Gesellschaft. Ein essentiell wichtiger Bereich ist der öffentliche Sektor, also Verwaltung und Co., Bürgerdienste, Bürgerbüros, Zulassungsstellen und vieles, vieles mehr. Darum kümmere ich mich heute um die Transformation von Institutionen des öffentlichen Sektors zu zukunftsfähigen Organisationen oder auch einfacher gesagt die digitale Transformation im öffentlichen Sektor.
Im Auftrag der Zukunft, der Fraunhofer Podcast. Neues aus der Welt der angewandten Forschung. Mit Sven Oswald.
Das BAföG ist etwas, wo man merkt, vielleicht kann man damit sogar was machen. Und da habe ich im Rahmen meiner Promotion angefangen, rumzuprobieren. Und da haben wir als Fraunhofer Fit beide Standbeine. Praxiswissen und die theoretische Forschung.
Das war Sascha Strobel mit einem ganz konkreten Ansatz, um die Verwaltung, in diesem Fall für Studierende, digital und einfacher zu machen, mit dem BAföG-Chatbot. Mehr dazu später in dieser Folge. So undurchschaubar wie der BAföG-Dschungel sind auch andere Verwaltungsakte in den Amtsstuben. Hinzu kommen Fachkräftemangel, nicht zeitgemäße Hierarchien in der Verwaltung, zunehmender bürokratischer Aufwand für die Mitarbeitenden und gleichermaßen auch für die Beantragenden. Kurzum, der Bürger, die Bürgerin wird unzufriedener. In Sachen Zukunftsfähigkeit und Digitalisierung haben wir einiges nachzuholen, denn wir stehen im internationalen Vergleich bestenfalls im Mittelfeld. Beim Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft DESI aus dem Jahr 2022 der EU-Kommission stand Deutschland auf Rang 13 hinter Ländern wie Estland, Belgien, Österreich und Bulgarien und nur knapp vor Griechenland und Ungarn. Und wenn wir uns die aktuellen Auswertungen der Europäischen Kommission ansehen, sind wir seit 2022 nicht viel weiter nach vorne gerückt. Aber wir sind dran. Auch eine ganze Reihe von Fraunhofer-Instituten helfen dabei, die Digitalisierung in Deutschland und die digitale Transformation im öffentlichen Sektor voranzutreiben. Das Fraunhofer IAO zum Beispiel, das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Denn egal was wir tun in Sachen Transformation zu zukunftsfähigen Organisationen und Digitalisierung, egal welche Technologien wir nutzen, wir müssen vor allem eines tun, die Menschen mitnehmen. Das gilt dann an erster Stelle einmal für die über 5 Millionen Menschen, die in Deutschland im öffentlichen Dienst beispielsweise in der Verwaltung arbeiten. Um herauszufinden, wie wir das schaffen, hat das Fraunhofer IAO gemeinsam mit Capgemini eine Studie durchgeführt, um sie zu finden, die Hemmnisse und Beschleuniger der Transformation im öffentlichen Sektor. Mein erster Experte hier im Fraunhofer Podcast heute ist deshalb Dr. Ulrich Schnabel. Er ist Organisationsberater und Transformationsbegleiter am Fraunhofer IAO. Hallo Herr Schnabel, schön, dass Sie Zeit haben.
Recht schönen guten Morgen, Herr Oswald.
Herr Schnabel, wie heißt es immer so lapidar, der Fisch stinkt vom Kopf her, wenn das Management Transformation und Digitalisierung nicht versteht, vorantreibt und lebt, wird das eh nichts. Das gilt aber nicht nur für Unternehmen, sondern auch für den öffentlichen Sektor. Wie gut stehen wir denn aktuell überhaupt da?
Herr Oswald, wir stehen nicht besonders gut da. Also die flächendeckende Digitalisierung und Transformation geht nur sehr schleppend voran. Mhm. Der deutsche Staat hat sich ja mal vorgenommen, im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes schnell voranzugehen und ganz wichtige Maßnahmen umzusetzen, wie beispielsweise Fristenbeschreitung, dann Fortschritte der einzelnen Bereiche wie Kfz-Wesen, Zulassungsstellen, Bürgerbüros oder die Kooperation von Bund, Ländern und Kommunen oder das ganze föderale Informationsmanagement haben sie sich vorgenommen und wir sind immer wieder mit Verzögerungen und so kleinen Trippelschritten unterwegs. Die andere Sache ist, beispielsweise der Beamtenbund hat eine Befragung gemacht und da kam halt raus, dass nur 27% der Bürger an einen funktionierenden Staat, an funktionierende öffentliche Institutionen glauben.
Oha, da stehen wir also nicht gut da. Das kann man auf jeden Fall an der Stelle so sagen. Aber was genau haben Sie denn bei Ihrer Studie untersucht, Herr Schnabel?
Herr Oswald, wir haben Folgendes untersucht. Wir haben zunächst mal gefragt, was treibt überhaupt Veränderung? Was muss passieren, dass sich überhaupt was verändert? Da haben wir dann so eine Treiberbefragung gemacht. Dann haben wir gefragt, ja, wie steht es denn um die Aufbauorganisation, um die Ablauforganisation in öffentlichen Institutionen? Wie steht es um die Führungspraxis? Wie wird geführt? Wie steht es ums Personalmanagement in öffentlichen Institutionen? Und wie steht es eigentlich mit der Organisationskultur in öffentlichen Institutionen?
Wen haben Sie denn dazu überhaupt befragt?
Wir haben eine Befragung gemacht, vor allem in Richtung Führungskräfte, im Bund, Länder und Kommunen. Und das Ergebnis war, dass wir ca. 47 der Befragten stammten dann tatsächlich aus kommunalen Institutionen des öffentlichen Sektors. 35% der Befragten stammten aus dem öffentlichen Sektor der Bundesländer. Und ca. 13% der Befragten stammten aus der öffentlichen Institution des Bundes.
Ja, und okay.
Wenn man die Leute anguckt, die wir so befragt haben, dann haben wir ca. 26% Führungskräfte, die mit strategischen Aufgaben, mit der oberen Leitung von Institutionen des öffentlichen Sektors betraut sind. 19% mussten fachlich und disziplinarische Führungsaufgaben wahrnehmen, 17% rein fachliche Führung und ca. 13% größere Projektleitungen und Projektleiter, sodass wir schon großen Anteil von Führungskräften mit wichtigen Entscheidungsbefugnissen in der Zielgruppe hatten. Ja.
Und wie sind die drauf? Also wie gut stehen wir da, ich sag mal, im Management des öffentlichen Sektors aktuell da? Was waren da so Ihre Erfahrungen?
Wenn wir mal über diese Gestaltungsfelder, die Aufbauorganisation, wie sieht die Aufbauorganisation aus, wie sieht die Ablauforganisation, sprich die Prozesse, die Abläufe und so weiter, wie sieht es aus mit der Führung und dem Personalmanagement, den Organisationsinstrumenten und der Unternehmenskultur, dann muss man halt feststellen, wenn man jetzt die Aufbauorganisation anguckt, dass man ganz, ganz häufig eben sehr hierarchische Strukturen noch hat, vielstufige Hierarchien mit großen Abstimmungsaufwänden. Dann haben wir sehr viele regelbasierte Prozesse. Also die Leute müssten sich eigentlich ganz streng an Vorgaben und Regeln halten in der öffentlichen Institution. Dann bei der Führung haben wir das Thema Positionsmacht, ja, also die sehr starke Führung aus der Hierarchie heraus. Im Personalmanagement haben wir häufig halt ein Referat Personal und Organisation, das sich selten als Dienstleister für die Personalentwicklung versteht, sondern mehr als Personalverwalter.
Oh.
Und, ja, und in die Organisationskultur, wenn man da reinschaut, muss man feststellen, ja, also Absicherungsmentalität, Fehlervermeidung, Kontrolle, das steht im Vordergrund und das bremst natürlich eine Transformation zu zukunftsfähigen Organisationen oder auch natürlich final dann zu Digitalisierungsschritten in die Zukunft.
Okay, das heißt also, wir haben jetzt schon einen ganzen bunten oder sagen wir mal leider verwelkten Strauß an herrlichen Hemmnissen und Bremsklötzen. Also klar wäre wahrscheinlich, ein Beschleuniger der Transformation wäre die Verschlankung der Hierarchien, vermute ich jetzt mal als Laie. Aber welche weiteren haben Sie denn identifiziert? Also wie kriegen wir es gewuppt, dass der öffentliche Sektor schneller vorankommt? Es klingt ja schon so, als wäre es nicht irgendwie so, weil die Leute einfach rumsitzen, sondern weil sie so viel damit zu tun haben, keine Fehler zu machen oder richtig zu reporten oder auf die entsprechende Weisung zu warten, dass das so viel Zeit frisst.
Ja, wir haben jetzt genau für diese Gestaltungsfelder, die ich gerade genannt habe, haben wir mal dann die Führungskräfte gefragt, ja, wie würdet ihr es denn gern haben? Ja, also was wünscht ihr euch denn? Aha. Wie würdet ihr denn gerne arbeiten? Und quer über die Hierarchien, wie gesagt, auch große Behördenleiter von großen Institutionen, meine ich damit. Und dann kam halt raus, ja, wir würden uns auf jeden Fall im Bereich Aufbauorganisation viel mehr Möglichkeit zur Vernetzung, auch zur formellen Vernetzung wünschen. Wir würden viel mehr gerne cross-funktional arbeiten. Ja, das heißt beispielsweise Verkehrsministerium, Wirtschaftsministerium, Umweltministerium, cross-funktionale Projekte schnell vorantreiben. Aber da hat man natürlich genau dieses Denken in den Bereichen, Denken in den Abteilungen, was abgrenzt. Oder bei der Ablauforganisation viel mehr pragmatische Arbeiten, ja, viel mehr Abläufe, Aufgaben und bedürfnisgerecht sind, statt nach dieses Regelbasierte. Man wird sich auch im Bereich Führung viel mehr wünschen, dass man mehr Führung auf Augenhöhe hat, dass die Entscheidungen in den Teams gefällt werden können und nicht bei einer Führungskraft in der Hierarchie, die das halt auf bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag zugewiesen bekam. Mhm. Also Entscheidungen dort treffen, wo auch die Kompetenz ist. Oder im Bereich Personalmanagement, Organisationsinstrumente, ja, der Fokus auf die Befähigung, Motivation der Mitarbeiter, also sprich auf das Empowerment der Menschen in den Organisationen statt Personalverwaltung.
Das klingt super. Aber es klingt auch total logisch, ehrlich gesagt, Herr Schnabel. Nur die Frage ist, was lernen wir jetzt aus dieser Umfrage, aus dieser Studie und wie kriegen wir es in die Strecke? Weil da müssen ja Leute dann, ich sag mal, Macht oder Kompetenzen abgeben und anfangen, ihren Mitarbeitenden zu vertrauen. Das ist ja immer nicht ganz so einfach.
Ja, zunächst mal Sie sagten ja eingangs, in Anführungsstrichen, der Fisch stinkt vom Kopf. Ich sag's mal ein bisschen neutraler. Ja, so eine Behörde, so eine Institution, die hat ja zunächst mal auch einen staatspolitischen, einen politischen Auftrag. Und durch diesen Auftrag wurden die Organisationseinheiten zugeschnitten. Ja? Das heißt, die oberen Leitungen müssen viel mehr crossfunktional denken und dann die Bereiche zusammenbringen, die eben ressortübergreifend sind. Dazu muss man Hierarchie abbauen, ja? Dann muss man die Abläufe auf den Prüfstand stellen, dann muss man Prozesse beschleunigen, das heißt komplexe Aufgaben in der Transformation mit agilen Arbeitsweisen angehen, statt sequenziell und alles der Reihe nach machen. Man muss die Personal- und Organisationsinstrumente neu ausrichten, also auf Empowerment und die Wertschöpfung vor Ort. Dann Future Skills angehen. Man muss sich überlegen, was brauchen wir denn für Zukunftskompetenzen und die Menschen auf die Zukunftskompetenzen hin entwickeln und nicht einfach auf einen Englischkurs schicken, ohne strategische Bedeutung. Oder man muss auch Führung neu denken, ja, dass die Transformation als Führungsaufgabe angenommen wird, wirklich über die Führungsebenen hinweg, der Führung auf Augenhöhe praktizieren oder transformationale Führung erstmal lernen und die Kompetenzen dafür aufbauen. Last but not least, ja, die Organisationskultur. Wir brauchen Offenheit, Vertrauen, Orientierung auf Lernen, weil Transformation heißt im Grunde auf der persönlichen Ebene einen Lernschritt nach dem anderen machen und zwar immer schneller, immer schneller, sodass am Ende des Tages die Transformation voranschreiten kann. Dann kommt es halt auch auf die Transformationsstrategie an. Ja? Transformationserfolg und Partizipation sind zwei Seiten einer Medaille. Ja, auf der Basis von agilen Transformationsrahmenkonzepten, wo man eben die Transformation agil angeht, in kleinen iterativen Schritten, die dann eben zum Mitdenken, Mitwissen, Mitentscheiden, Mitverantworten bei den Menschen führt.
Herr Schnabe, jetzt haben Sie schon gesagt, man muss irgendwie den Leuten mehr beibringen, man muss sinnvoll lehren, ein Leben lang lernen und eben auch sozusagen zukunftsgewandt. Inwieweit kommt denn hier KI ins Spiel?
Ja, da habe ich ein schönes Beispiel. Wir haben vor längerer Zeit mal bei einer größeren Behörde einfach Führungskräften die Aufgabe gegeben in so einem Führungskräfteseminar, bring mal einen Verwaltungsprozess, einen einfachen Verwaltungsprozess mit, ja. Und dann machen wir mal 2-3 Tage mit dir so eine Session, wo wir sagen, okay, jetzt mach doch mal mit Low-Code-Programmierung den Verwaltungsprozess. Die Fraunhofer-Gesellschaft hat das damit unterstützt, dass die Führungskräfte mal mit Digitalisierung konfrontiert werden. Ja, aber was heißt, wir müssen Automatisierung von Verwaltungsprozessen, das ist ein Ding. Ja, ja. Die Automatisierung der Verwaltungsprozesse mit RPA und KI, das wäre so ein Thema. Dann das ganze Thema Bürgerdienste und Chatbots, ja, KI-gesteuerte Chatbots, das wäre zweites Thema. Wo wir schon ewig lang dran sind, ist das ganze Thema E-Government, Bürgerdienste digital zu digitalisieren. Da können wir auch dem Fachkräftemangel entgegenhalten. Dann so Predictive Analytics für die Ressourcenzuweisung wäre ein Thema oder Erkennung von Betrugsprävention oder gestern Abend kam im Fernsehen ein wunderschönes Beispiel, wo KI die Polizei unterstützt über Videoaufnahmen, dass zwei Menschen sich in einer Fußgängerzone schlägern. Da erkennt die Kamera, dass es eine Kampfhandlung gibt und dann kann die Polizei sehr schnell oder auch der Ordnungsdienst sehr schnell einschreiten. Aber auch bei der Optimierung von Verkehrsmanagement und Stadtplanen im öffentlichen Verkehrswesen kann man mit KI sehr, sehr viele Bedürfnisse von Bürgern erkennen und dann, sagen wir mal, bedarfsorientiert Verkehrssteuerung machen beispielsweise. Bis hin ins Gesundheitsmanagement und Notfallmanagement.
Also in allen Bereichen sozusagen des öffentlichen Sektors kann KI helfen. Mhm. Vielen Dank an Dr. Ulrich Schnabe vom Fraunhofer IAU. Die Studie, über die wir gerade gesprochen haben, die packen wir in voller Gänze nochmal in die Shownotes dieser Episode des Podcasts. Herr Schnabe, dranbleiben und vor allem viel Geduld haben mit den Managern und Managerinnen im öffentlichen Sektor.
Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Oswald.
KI kann, das haben wir eben gehört, im öffentlichen Sektor in vielen Bereichen helfen, zukunftsfähig zu werden. Die Innovationsinitiative Urban KI, die deutsche KI-Initiative für Kommunen, arbeitet daran, künstliche Intelligenz zur Lösung vielfacher Herausforderungen in Kommunen einzusetzen. Das Fraunhofer Fokus, also das Fraunhofer Institut für offene Kommunikationssysteme, lädt hier ein, kreative Ideen und Ansätze beizusteuern. Wie das genau funktioniert und was hinten bei rauskommt, das bespreche ich jetzt mit Thilo Ernst. Der Diplom-Mathematiker ist Projektleiter am Fraunhofer Fokus und jetzt bei uns im Podcast. Hallo Herr Ernst, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo Herr Oswald, ich freue mich ebenfalls mit Ihnen zu sprechen.
Was genau ist Urban KI, Herr Ernst?
Wir bei Fraunhofer Focus in der Abteilung Digital Public Services unterstützen ja schon seit Jahren in Deutschland die öffentliche Verwaltung dabei, ihre Prozesse zu optimieren. Wir fertigen Studien an, wir bauen Prototypen, wir führen Pilotvorhaben durch. Urban KI ist eine KI-Initiative für die deutschen Kommunen, die durch die Stadt Gelsenkirchen im Frühjahr ins Leben gerufen wurde. Das Projekt wird von einem Konsortium aus Forschungspartnern und kommunalen IT-Dienstleistern unter Koordination der Westfälischen Hochschule umgesetzt und Fraunhofer Focus ist dabei. Das Projekt besteht einerseits aus einer Wettbewerbsphase, in der Projektideen von Kommunen gesammelt werden. Diese Wettbewerbsphase nähert sich gerade ihrem Abschluss. Und dann kommt die Umsetzungsphase, in der ausgewählte dieser Projektideen tatsächlich schon prototypisch umgesetzt werden. Wir sehen jetzt in der Wettbewerbsphase, dass es einen immens großen Bedarf im Bereich der deutschen Kommunen gibt. Wir haben über 60 Einreichungen und sind jetzt, wie gesagt, gerade dabei, welche auszuwählen, die sich tatsächlich für die Umsetzung gut eignen und die wir dann umsetzen können.
Was bedeutet Umsetzung? Heißt das, am Ende kommen wirklich fertige Produkte dabei raus?
Produkt ist ein starkes Wort, aber auf jeden Fall kommen Prototypen dabei raus, etwas Anfassbares und Greifbares, womit die Kommunen arbeiten und Erfahrungen sammeln können.
Was ist denn da so dabei? Also welche Bereiche sind da mit dabei? Wo setzen die Ideen an?
Ja, wir haben im Prinzip zwei große Bereiche. Einerseits die Unterstützung der Prozesse innerhalb der öffentlichen Verwaltung selbst und andererseits das, was ich immer gerne als die Bürgerschnittstelle bezeichne, also die Schnittstelle zwischen Bürgerinnen und Bürgern und öffentlicher Verwaltung, in dem Fall Kommunen, die Kommunikationswege, die ihnen zur Verfügung stehen, Webportale, Telefonservices und dergleichen, die natürlich auch sich sehr stark für eine moderne, konversationale, dialogorientierte KI-Lösung anbieten. Was auch ein Gebiet ist, wo wir bei Focus schon eine Vorgeschichte haben.
Worum geht es am Ende? Geht es nachher darum, die Menschen in der Verwaltung zu entlasten?
Es gibt mehrere Ziele und eins der möglichen Ziele oder ein möglicher Nutzen ist natürlich, das Personal in der Verwaltung gerade von repetitiven, nervigen Tätigkeiten zu entlasten. Dann gibt es Stellen, wo tatsächlich zum Beispiel durch Planung von Raumressourcen oder dergleichen die Möglichkeit bestünde, tatsächlich Kosten zu sparen. Das sind so die Varianten innerhalb der öffentlichen Verwaltung. An der Bürgerschnittstelle sehen wir natürlich sehr klar die Möglichkeit, die User Experience deutlich zu verbessern, aber auch die Barrierefreiheit zu verbessern, Personengruppen, die es schwer haben, mit der Verwaltung zu kommunizieren, dabei zu unterstützen, zum Beispiel indem sie jetzt auf Sprache zurückgreifen können und nicht nur auf traditionelle Web-User-Interfaces. Oder auch die Sprachbarriere zu überwinden, weil ja immer stärker auch in öffentlichen Verwaltungen das Problem berücksichtigt werden muss, dass manche der Personen, die Anfragen stellen wollen, gar nicht ausreichend des Deutschen mächtig sind. Was natürlich auch noch dadurch erschwert wird, dass es zum Teil um, sagen wir, Behördendeutsch geht.
Das stimmt, das ist ja nochmal eine extra Fremdsprache, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also das bedeutet, wir haben hier an ganz vielen Stellen die Möglichkeit, KI einzusetzen, um das Leben für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch durchaus für die Mitarbeitenden in der Verwaltung etwas leichter zu gestalten. Also weniger Monkey Work auf der einen Seite, niedrigere Eingangsschwellen sozusagen auf der anderen Seite. Jetzt läuft ja der Wettbewerb. Das heißt, Sie dürfen ja jetzt überhaupt nicht sagen, was Ihr persönliches Lieblingsprojekt ist, wenn es überhaupt eins gibt. Aber gibt es denn irgendwas, wo Sie sagen, da freue ich mich persönlich am meisten drauf, wenn das irgendwann mal funktioniert in Sachen KI und Kommunen? Also jetzt vielleicht auch fernab von den Projekten, die jetzt gerade sich beworben haben?
Wie Sie schon sagten, kann ich natürlich zum laufenden Wettbewerb nur sehr begrenzt Stellung nehmen.
Klar.
Es gibt mehrere Bereiche, in denen Ideen eingereicht wurden. Ich habe vorhin eine Gesamtanzahl genannt und die verteilt sich dann auf die verschiedenen Innovationsbereiche, haben wir das genannt, im Wettbewerb. Mhm. Die sind auch etwas, sagen wir mal, inhomogen bedacht worden mit Einreichungen. Aber trotzdem gibt es eigentlich fast in jedem Innovationsbereich ein oder zwei Projekte, wo ich sagen würde, hey, das würde ich gerne machen. Ja, auf jeden Fall. Natürlich gibt es dann immer persönliche Erfahrungen und eine Historie, die in so eine Haltung einfließt, ob man jetzt sagen würde, würde man besonders gerne machen. Aber letztlich ist im Rahmen dieses Wettbewerbs natürlich die Anforderung, dass man hier objektiv urteilt. Und insofern stehen diese Faktoren erstmal hinten an. Wir freuen uns auf die Projekte, die aus der Wettbewerbsbeurteilung rauskommen.
Mhm. Herr Ernst, am Ende, wenn jetzt Pilotprojekte oder vielleicht sogar Produkte rauskommen, dann ist die Urban-KI-Idee aber die zu sagen, hey, das müssen nicht alle Kommunen für sich immer wieder neu entwickeln, so wie jeder irgendwie ihre eigene Website aufsetzt oder so, sondern das wird dann allen zur Verfügung gestellt, sodass es individualisiert werden kann?
Das ist korrekt. Wir haben schon einen solchen Plattformgedanken dahinter. Und auch, dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen, ist Urban-KI ja nicht nur einfach ein Projekt, sondern das Ziel des Projektes ist, über die Auswahl und Ausführung der Teilprojekte hinaus auch der Aufbau einer Art virtuellen Instituts, das zwar beheimatet ist an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen, das aber bundesweit ausstrahlt und Projekte ausführt. Und die Ergebnisse, die jetzt in den ersten Einzelprojekten realisiert werden, die werden auch zum Teil in Form von Open-Source-Software realisiert, die dann schon mal per se bessere Voraussetzungen hat, in anderen Kommunen eingesetzt zu werden. Aber wir wissen alle, dass es damit nicht getan ist. Und die Idee eigentlich ist bei Urban-KI ja auch eben langfristig, nachhaltig auch andere Kommunen in diesem Prozess zu unterstützen, indem über die Laufzeit dieses Basisrahmenprojektes hinaus dann auch Nachfolgevorhaben angeschoben werden. Das können eben sowohl völlig neue Themen sein, als auch natürlich der Transfer von bereits angearbeiteten Themen in weitere Kommunen oder in ganze Gruppen von Kommunen, die ähnliche Interessen haben.
Wir dürfen also gespannt sein, was jetzt im Wettbewerb für innovative Lösungen herauskommen und inwieweit die uns dann dabei helfen werden, den öffentlichen Sektor zukunftsfähiger und digitaler zu machen. Vielen Dank an Thilo Ernst vom Fraunhofer Fokus. Die Einsatzgebiete von künstlicher Intelligenz sind vielfältig. Die Art, über einen Wettbewerb, an dem sich die Kommunen selbst beteiligen und Vorschläge und Ideen für ihre eigenen Problemfelder einbringen, auf jeden Fall, ist eine spannende und innovative Idee. Und wenn am Ende eine Plattform entsteht, auf der man sich als Kommune, Gemeinde, als Verwaltung Inspiration, Beispiele oder sogar fertige Tools und Produkte holen kann, dann wird das die digitale Transformation im öffentlichen Sektor beflügeln. Spannend fand ich das Thema Bürgerschnittstelle, denn KI wird nicht nur den Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, den Alltag erleichtern, sondern auch den Bürgerinnen und Bürgern, die sich an die Verwaltung wenden. Das hat Thilo Ernst eben schon durchblicken lassen. Wie das ganz konkret geht, zeigt das Fraunhofer FIT, das Fraunhofer Institut für angewandte Informationstechnik mit dem BAföG-Chatbot. Denn aktuell sind die Beantragung und die Berechnung eines eventuellen BAföG-Anspruchs und der entsprechenden BAföG-Höhe für junge Menschen, nennen wir es mal, recht unübersichtlich. Sascha Strobel ist Volkswirt und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fraunhofer FIT im Projekt BAFplan und jetzt hier bei uns im Podcast. Hallo Herr Strobel, schön, dass Sie dabei sind.
Ja, guten Tag, Herr Oswald. Danke, dass ich bei Ihnen sein darf.
Herr Strobe, wie kam es zu der Idee des BAföG-Chatbots? Wozu braucht man sowas?
Ja, tatsächlich fängt es damit an, dass mein Alltag und auch der Alltag meiner Abteilung damit geprägt ist, dass wir die Reformkosten für die Bundesregierung berechnen. Das heißt, wir überprüfen, was es kosten wird, wenn Sozialleistungen angepasst werden oder Gesetzes angepasst werden. Mhm. Und in meinem Spezialfall ist das BAföG. Und da forsche ich auch zu den Gründen, warum die Leute nicht berechtigt sind oder sich nicht als berechtigt fühlen. Da habe ich in meiner Promotion tatsächlich zusammen mit Max Planck auch schon zum Beispiel 22.000 Studierende nach ihren Gründen gefragt. Und als dann Anfang letzten Jahres ChatGPT aufkam, kam bei mir so der Gedanke, könnte man so nicht diese Large Language Models nutzen, den Studierenden zu helfen, auch ihren Weg zum BAföG zu finden. Und daher kam dann das Ziel auf, ein niederschwelliges Angebot zu schaffen in Form eines Chatbots, was vielleicht auch sogar die Berechnung vornehmen kann. Auf dem Forschungsweg befinden wir uns jetzt.
Klasse. Also es gab die Daten, die sind schon bei Ihnen. Dann gab es ob der Umfrage auch sozusagen ganz klar die Needs, also was wird denn eigentlich gebraucht, um das ganze Thema besser zu verstehen? Und dank ChatGPT im Endeffekt jetzt das Werkzeug, mit dem so ein Tool gebaut werden kann, was, ich vermute mal, Zielgruppe sind Studierende oder wer es die Zielgruppe helfen kann?
Ganz genau, Studierende sind die HauptnutzerInnen des BAföGs. Es gibt auch SchülerInnen und da ist auch, wo das Ganze auch ausgeweitet werden könnte. Aber primär beschäftigen wir uns erst mit Studierenden. Da ist dann der Bereich, wo wir es jetzt anwenden, testen und erste Testphasen haben, ja.
Und weil die Daten ja eh schon bei Ihnen sind, beim FIT ist das eben auch genau der Ort, wo so ein Chatbot entwickelt wird, richtig?
Nicht ganz. Tatsächlich ist mein Beitrag zum Ganzen das, dass wir das Domainwissen haben, also die Spezialbereich BAföG uns auskennen. Wir sind jetzt zusammengekommen mit der Abteilung Data Science und Künstliche Intelligenz, die dann das Spezialwissen haben. Und warum jetzt gerade das FIT das machen soll? Wir haben gemerkt, wir sind das Institut, was Forschung in die Nähe der Praxis bringen soll. Und unsere Institutsleitung hat Anfang letzten Jahres das Ziel ausgegeben, wir brauchen Demonstratoren. Wir müssen den Menschen zeigen, was KI kann und damit sie es auch verstehen können. Und das war der Punkt, wo meine Abteilung dann gesagt hatte, das BAföG ist etwas, wo man merkt, vielleicht kann man damit sogar was machen. Und da habe ich im Rahmen meiner Promotion angefangen, rumzuprobieren. Und da haben wir als Fraunhofer FIT beide Standbeine. Praxiswissen und die theoretische Forschung.
Generationen von Studierenden werden Ihnen dafür danken, lieber Herr Strobel. Aber jetzt lassen Sie uns mal in medias res gehen. Wie funktioniert denn der BAföG-Chatbot? Also jetzt denken Sie sich mal meine grauen Haare weg. Ich bin jetzt ein junger Studi. Was müsste ich tun? Wie funktioniert das Ganze? Beschreiben Sie es mal.
Also aktuell haben wir tatsächlich eine Telegram-Chat-Anwendung. Chats können aber auf alle möglichen Plattformen übertragen werden. Also wenn man zum Beispiel bei der Bundesregierung oder beim Studierendenwerk auf die Seite kommt, würde man so einen Chatbot haben. Und der Vorteil von diesem Chat wäre dann, dass es auf natürliche Art und Weise die Informationen aufbereitet werden, aber auch fließend in diesem Chat in den Rechner übergegangen werden kann, auch mit Knöpfen Fragen schnell beantwortet werden können. Als Volkswirt weiß ich auch zum Beispiel, welche Fragen können zusammengestellt werden, damit in einem Klick 5 Fragen beantwortet werden und dann ein Hin und Her möglich ist, wie es auch im natürlichen Gespräch der Fall wäre. Und somit würden Sie jetzt eben auf einer Webseite auf diesen Bot stößen, der nicht immer nur die falschen Antworten gibt.
Okay, und ich glaube, das ist auch genau die Schwierigkeit bei der Entwicklung eines solchen Chatbots, also eine der Schwierigkeiten, oder? Also die richtige Antwort zu finden.
Ganz genau. Also wir haben hier jetzt einen Agenten vorliegen, wo tatsächlich ein Large Language Model wählen kann, ob es jetzt den Rechner nutzt oder das BAföG-Wissen, was wir ihm zur Verfügung gestellt haben. Da auch nur als kleine Anmerkung, wir sind jetzt soweit, dass diese Large Language Models tatsächlich Befehle kodieren, die dann ihre Tools, also den Chat oder den Rechner anpeilen. Und dann geht es um dieses Wissen. Wie finden wir das Wissen? Und oft haben wir dann das Problem, dass die Studierenden allgemeine Fragen stellen, die bestimmt auch irgendwo im Netz beantwortet wurden und dann würde das Large Language Model diese Antwort nehmen. Das ist aber nicht das aktuelle Wissen und wir können es auch nicht überprüfen, ob es wirklich das richtige Wissen ist. Deshalb geben wir es dem zum Beispiel Gesetze zur Verfügung oder auch Broschüren, wo wir die Informationen aufbereitet haben. Und dann kommt aber das nächste Problem. Die Studierenden nutzen nicht die Fachwörter, um die relevanten Gesetze zu finden, an denen das Large Language Model dann die Frage beantworten würde.
Herr Strobel, unter uns, wer benutzt schon diese Fachwörter?
Ja, ganz genau. Und zum Beispiel, wie lange kriege ich BAföG, wäre Förderhöchstdauer. Da programmieren wir dann das System so, dass es das erkennt, ob es jetzt das Large Language Model ist, was sogenanntes Feintuning bekommt, also wir geben dem nochmal neues Wissen, dafür braucht man dann tatsächlich große Rechenkapazitäten und erzählen dem sozusagen von dieser neuen Welt und welche Fachwörter da sind und bringen das zusammen. Und das ist das, wo dann halt zum Beispiel mein Kollege, der Diego Collarano, sein Wissen mit einbringt. Jahrelang hat er schon in diesem System gearbeitet. Wir nutzen auch sogenannte Knowledge Graphen, die wir ausprobieren. Da wird Wissen wie ein Baum fast aufbereitet. Das ist auch das, warum Google weiß, okay, Weißes Haus, da gibt es dann auch einen Präsidenten drin. Genau sowas geben wir dann auch dem Large Language Model. Das ist wirklich aktuelle Forschung, die wir da betreiben und müssen sehen, wie weit wir damit kommen. Weil immer, wenn die Frage etwas komplexer wird, dann merken wir, dass das Large Language Model noch nicht diese Frage irgendwo gesehen hat und zwei Sachen zusammenbringen muss. Und die müssen wir für dieses Large Language Model zusammenbringen.
Wahnsinn. Das bedeutet also, Sie machen nicht nur die eventuell Anspruch auf BAföG haben, schlauer, sondern eigentlich auch das Large Language Model, also die KI.
Ganz genau. Das ist das neue Wissen, was wir damit reinbringen wollen, weil jeder hat das bis jetzt vielleicht, oder jeder, der es mal ausprobiert, merkt, die schnelle Antwort kommt relativ gut, Aber sobald man etwas tiefer geht, fühlt sich das irgendwie noch nicht ganz richtig an. Und genau das ist das, wo dann mein BAföG-Wissen, die jahrelange BAföG-Beratung, werden wir nutzen, um eine Benchmark aufzubauen, also einen Katalog und Fragen und Antworten, an dem wir das auch überprüfen können. Weil es reicht nicht aus, immer zu sagen, oh ja, die 5 Antworten waren gut, dann wird es auch passen. Dann können wir denn auch auf Studis loslassen. Wir müssen jetzt uns erstmal auf den Weg begeben, zu sagen, was kann das alles? Und wir werden auch sehen, in den nächsten Jahren werden die immer besser werden. Aber man braucht Systeme, an denen man das überprüfen kann für solche Spezialgebiete wie Sozialleistungen, wo nicht unbedingt kommerzieller Nutzen dahinter ist, so eine Benchmark zu bauen. Weil Steuererklärungen, da wird man ganz schnell ganz viele Berater für haben.
Ja, klar. Oder eben irgendwelche Apps, die es schon gibt, die das jetzt übernehmen. Gerade auch für die jungen Menschen, wo es noch nicht so komplex ist. Aber bleiben wir mal ganz kurz beim BAföG-Chatbot und BAföG-Rechner. Das ist dann ein Demonstrator, der Menschen, die einen echten Bedarf haben, sehr schön zeigen kann, was KI schon kann. Also das ist eines der Ziele. Was sind denn die weiteren Ziele, die Sie mit diesem Chatbot haben?
Also die Traumvorstellung wäre natürlich, dass es ein Chatbot ist, der wie ein menschlicher Berater auch herausfindet, wo sind jetzt zum Beispiel Missverständnisse. Das bringt dann auch meine aktuelle Forschung mit rein, wo wir sehen, dass viele Missverständnisse im BAföG zum Beispiel über die eigene Berechtigung aufgrund der Elterneinkommen ins Spiel kommen, wo die meisten, die es nutzen, nicht glauben werden, berechtigt zu sein. Und wenn die nicht die richtigen Fragen stellen, muss halt ein Large Language Model dann auch oder der Chatbot in der Lage sein, das rauszukitzeln. Und wir wollen das dann halt auch immer mehr dann mit Praxispartnerinnen jetzt testen, zu sehen, wo kann man es gut einsetzen als erste niederschwellige Beratung. Wir wollen nicht direkt sagen, wir werden die volle Beratungsleistung übernehmen. Das wird noch viele Jahre dauern, aber dieser eine Klick, 5 Fragen und schon ist man relativ ein ganzes Stück weiter vorangekommen. Das ist unsere große Hoffnung und natürlich nicht nur im BAföG, sondern Gesetze, Broschüren gibt es auch in anderen Sozialleistungen. Alles ein Bereich, wo viele Menschen sind, die nicht 100% wissen, sind sie jetzt berechtigt oder nicht. Und ja, am liebsten wäre es immer mehr Beratungsleistungen, die diese Unterstützung bekommen, der schnellen Erstberatung.
Also eine schnelle Erstberatung für alle, die eventuell Anspruch haben, vielleicht auch erstmal um rauszukriegen, ob sie Anspruch haben, was dann natürlich dazu führt, dass die Mitarbeitenden in der Verwaltung, die ja eh schon einen extrem hohen Personaldruck haben, so wie in allen Bereichen, dann wahrscheinlich mehr Zeit haben, sich um die, sagen wir mal, komplizierten Spezialfälle oder vielleicht eher nachher um das abschließende Gespräch zu kümmern.
Ganz genau, das wäre die ideale Situation. Man merkt vor allem in den Studierendenwerken, die Mitarbeitenden sind überbelastet durch die vielen kleinen Fragen, die eigentlich auch irgendwo stehen auf der Webseite, aber die Leute persönlich nicht finden können, weil sie eben nicht genau wissen, wo sie suchen müssen. Das würde dann dazu führen, dass die Leute in den Beratungsstellen vielleicht sogar auch wieder erfüllendere Arbeit haben, weil man merkt in der Forschung, dass dieses, wir beschäftigen uns mit dem komplizierten Fall, den Menschen, die wirklich was Komplexes haben, das ist sehr erfüllend. Und das wäre dann, wo KI tatsächlich eine Erfüllung wäre.
Wer suchet, der findet oder fraget den BAföG-Chatbot, der dank Sascha Strobel und dem Fraunhofer Fit dafür sorgt, dass junge Menschen fit gemacht werden fürs BAföG. Und wer weiß, wo das Ding zukünftig noch überall eingesetzt werden kann, wenn Sie ordentlich weiterforschen. Also bitte raus aus dem Interview und wieder rein in die Forschung, Herr Strobel. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne, gerne. Vielen Dank, Herr Oswald.
Also ich bin jetzt eigentlich ganz guter Dinge, dass wir in Deutschland bei der digitalen Transformation im öffentlichen Sektor schneller vorankommen. Einfach weil gleich so viele Bereiche und so viele Zielgruppen nicht nur mitgedacht, sondern sogar kreativ mit einbezogen werden. Und das ist, wie eingangs gesagt, ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Denn die Zukunft kommt und wir alle, wir Menschen, müssen mit. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt gerne weiter, dass es uns gibt. In der nächsten Ausgabe des Fraunhofer Podcast ist meine Kollegin Annette wieder am Mikro. Da nimmt sie euch mit in die unendlichen Weiten des Weltraums. Macht's gut und tschüss.
Im Auftrag der Zukunft. Der Fraunhofer Podcast. Mehr Informationen zum Podcast und dieser Folge haben wir in den Shownotes hinterlegt. Weitere aktuelle Forschungsthemen, die Menschen dahinter und alles rund um die Fraunhofer Gesellschaft findet ihr unter fraunhofer.de.